Schara, so kann man sie rufen. Besser ist es, die Zeit der Wiederkehr nicht zu stören. Der Weg in die Täler hinunter ist unwirklich. Außer den streunenden Hunden ist kaum einer. Manche überwintern in den Höhlen der Bäume. Und für die Kinder sind kleinere Mulden bereitet. Wer kann, bleibt in der Nähe der Büffelkühe. Die mögliche Heimat liegt in den Leibern der Tiere. Sie kennen sich aus mit den geweihten Elementen und der Kraft der Geschichte. In Heilsaflini säugt eine Sau seit eh und je 13 Ferkel. Alles läuft auf das Gleiche hinaus. Die Küste der Engel ist fleischlich. Das hält die Bezüge. Wer sie verloren hat, schlägt seine Sehnsucht in Stein oder küsst das Bild einer Mutter. Die Fischer malen in dieser Zeit an den Bug ihrer Boote Augen, um die wilden Kräfte zu bannen. Wenn das Meer sich aufwühlt und schwarz wird, es ist die Zeit der Stürme. Sie treiben voran und heulen nachts in den Steinen. Es kann passieren, dass einem im Januar ein Buckel wächst, vor lauter Dunkelheit. Damit auch die Letzten noch heimfinden, blinkt es rund um die Uhr. Und in jedem Leuchtturm wacht einer für alle Fälle. Am siebten Tag ziehen die Alten im Dorf Kreise um ihre Häuser und laden die Ahnen ein. Gemeinsam geben sie, wenn der Himmel bedeckt ist, der feuchten Luft ihren Segen. Januar ist der Mond des Heilschlafs und der weißen Frauen, der Feigenkakteen und des wilden Thymians. Es ist auch der Mond der schweigenden Stadt. In der lichtarmen Zeit werden die Frauen uralt. Sie kommen von weit her und wissen, wo die Orte liegen. Wenn es darauf ankommt, ist es immer eine Insel. Landeinwärts, in Richtung der Stimmen, kreisen sich die Spiralen ein, kreisen ohne Ende. Es pendelt sich ein und wird ruhiger. Es kann fast zum Verstummen kommen, sodass nichts mehr nach außen dringt und die Tageszeit kaum noch nach innen. Eine Fremde bleiben und nichts weiter. Derweil verdoppelt sich die Dichtung der Tore, bis keiner mehr seinen Namen weiß. So still ist es im Winter. Jedes Wort fällt ab und der Siebenschläfer feiert seine Triumphe. Wo es kalt ist, ziehen sich die Kräfte zusammen. Es dampft unter Tage und knüpft an den Stoffen und Ruhekissen. Die Maulwürfe können ein Lied davon singen, eines mit abnehmenden Lauten. Die Suse hinunter in tiefere Oktaven. Keine Botschaft mehr. Nur der Geruch einer langen Reise. Eine Reise in den Süden. Fast alles hat im Süden seine Heimstatt. wo die Wiesen nachts leuchten und das Auskommen im kältesten aller Monde reift, liegt der Süden. Wo der äußere Ort mit dem Inneren übereinstimmt und die Auferstehung zum Alltäglichen gehört. Wo das Vergehen nicht wehtut und die Tage nach den gesicherten Sonnenstunden gezählt werden, da liegt der Süden. Wo das Alte ins Junge hineinwächst, die Himmelsrichtungen ausgeleuchtet und die Barfüßigen beheimatet sind, da ist der Süden. Die Minderen unter ihnen sind die freudigsten aller Gralshüter. Ihnen sei alles überlassen, Hab und Gut und die zu früh geborenen Tiere. In der Quelle des weißen Flusses wachsen sie wie Bettelmönche in die Breite. Man sagt, sie seien wunderbare Liebhaber. In Runenschrift sind die Empfängnisse festgehalten, die anderen Umstände und ihre Folgen. Beim Rauch des Lorbeers kann man sie abrufen und erfahren, wie viele Wünsche noch frei sind. Vielleicht antwortet der Eisvogel oder einer seiner Käuze. In hellen Nächten steht's ohnehin in den Sternen geschrieben. Wenn der Mond abnimmt, nimmt alles ab. Es wird leiser, zieht anderswohin. So üben sich die Tode. Wer mitgeht, darf auf die guten Mütter bauen. Es gibt sie wieder. Arbeiter haben sie zufällig gefunden, sind beim Ausheben der Erde auf sie gestoßen. Über ihre Herkunft ist nichts bekannt. Sie sind einfach da. Das ist alles. Ihre schweren Körper ruhen in Schalen mit kleinen Vertiefungen, in denen sich die Zeit aufhält. Ihr Ort ist die Nähe des Meeres. Niemand kann sagen, warum sie über tausende von Jahren vom Erdboden verschluckt waren. Etwas muss sie vor langer Zeit vertrieben haben. Man sprach von ihnen, als wären sie unwiderruflich verloren. Und manch einer zweifelte daran, ob es sie überhaupt je gab. Als sei das Glück eine Erfindung. Mit dem Verschwinden der guten Mütter wurde die Angst geboren und die Angst ist ein Krieger. Nach der letzten blutigen Weihnacht färbte sich das Meer rot und die Klagen waren mondelang zu hören. Es sah ganz so aus, als wolle sich die Welt daran gewöhnen. Der Lärm nahm zu. Von Jahr zu Jahr nahm der Lärm zu. Auch sie vernahm ihre eigene Stimme nicht mehr. Sie hörte, ohne es zu merken, immer mehr auf. Als alles nur noch am seidenen Faden hing, nun singt sie wieder. Der Süden ist da, wo sie singt. Die tieferen Laute bringen die Heimkräfte zurück. Sie sind die Töne der ersten Gesänge, kommen vom Ursprung her. Die Tiefseetaucher bringen sie manchmal ans Tageslicht und verschenken sie dann an die Kinder. Die helleren Töne singen sich von selbst in die kleineren Bitten ein. Es kann passieren, dass sich ein aufziehendes Unwetter durch ihren Singsang beruhigt. Oder die Hunde aufhören zu bellen. Es singt sich wohin, wohin es will, in Zeiten hinein und hinüber, singt es sich kopflos ein. Es hat lange gedauert, bis es sich traute. Für alles gibt es die richtige Zeit. Der Februarmond ist weiß. Er holt sich sein Licht von den Trommlern und den Stechapfelhexen und fällt beim Wechsel in die Sehnsucht der Dreihändigen. Rund sind ihre Häuser. Sie haben die Form ihrer Körper, sind Ruhehäuser, Lach-, Wein- und Nahrungshäuser, Auffanghäuser zum Hineinkriechen und sich aufrechtstellen, probeweise. Es sind Ringelorte, ineinanderlaufend von einer Kuhle in die andere, weiten sich beim Ave Maria Läuten übers Gebirge aus und in die hellen Wollgraswiesen der Hochmoore. Ihre Höfe sind geschmückt mit weißen Leinen und dem Geruch der letzten Winteräpfel. In den Innenräumen hängen die Rosenkränze von wundertätigen Orten. Altweibergarn zieht sich über die Nachkommen der Fischer und Sammler. Wo sie sind, gibt es viel Zeit. Manchmal setzt sie sich an die Seite eines Mannes und wartet mit ihm auf nichts Bestimmtes. Sie schauen nur so den Netzen zu und wie Wort für Wort der Tagesnachrichten durchfällt und sich im Einerlei verliert. Ohne es wahrzunehmen, kann es geschehen, dass sie langsam mit dem Boden verwächst und ihre Füße immer kleiner werden, dass sie gegen Abend die Farbe der sinkenden Sonne annimmt und feucht wird von der Milch. In solchen Zeiten wächst ihre Sehkraft und sie gibt Auskunft, ohne dass man sie fragt, woher der Feuerwagen kommen wird und wann in diesem Jahr die Wehrwölfe zahm werden. Auf ihr Geheiß hin können dem Kelchbuben Eselsohren wachsen, an strengeren Tagen auch die Hörner des Witters. Odin hat sein Augenlicht gegen die Weisheit eingetauscht. Ihm zuliebe stellt sie Abend für Abend eine Schale Maismehl ans Fenster und wartet auf die Zuneigung der Toten. In den Höhlen der Südküste hat sich ein Gutteil davon erhalten. Die Umstände waren günstig und die warmen Winde bringen die Luft früh im Jahr zum Blühen. Zeit für Zeit hat sich im Innern der Höhle abgelagert, in Ocker- und Blautönen, den Farben der Zuwendung. In den dunklen Gängen liegt das Verlangen der Nacht. Bei ruhigem Meer sind die Stimmen der Toten gut zu hören. Wer sie kennt, versteht, was sie wollen. Eine der Alten, eine Eingeweihte, nimmt am Eingang der Höhle vor Tagesanbruch die Träume entgegen, wortlos und mit geschlossenen Augen. Sie legt den Schwersinnigen und Blassen still ihre Hand auf. Dem Leichten gibt sie einen Wink und nickt ihnen zu. Sie wissen von selbst, wo es lang geht und wann die Zeit gekommen ist, um die Leuchtschuppen ihrer Flügel einzuspinnen. Wenn die Sonne aufgeht, ist mehr als die Hälfte schon getan. Die Zeit zwischen Tag und Nacht ist es. Man erzählt, die Farben der Grottenfrauen seien dann am allerschönsten. Und ihre Haare würden in diesen Stunden zu Spinnfäden, die alle miteinander verbänden. Niemand kann das beweisen, aber die Sage von den Wandelfrauen ist alt. Noch vor allen Schriftzeichen wusste man von den mildtätigen Tagesanfängen in den südlichen Höhlen. Anderswo beten sie sich in die Tage hinein, begleiten das Ende der Nacht mit Bitten und Flehen. Sie geht lieber ans Wasser und lässt's geschehen. Die guten Tage wollen empfangen werden, sagt sie. Sie brauchen freundliche Zeichen, um sich einzukugeln. Dann werden sie widerstandsfähig und verlässlich, sind bereit für die Abenteuer und Seitensprünge. Unterwegs werden sich die Steine von der Bewegung der Schritte erwärmen. Es wird sich einfach ergeben, wohin es treibt und wen es zu wem führt. Der Kopf kann getrost ausruhen, weil die Ordnung sich selbst finden will. Jeden Tag aufs Neue. Geschichte kann man anfassen. Vor der Lilieninsel liegen große Körper im Meer. Die Einheimischen sagen, sie lägen immer schon hier, ließen sich einwiegen vom Auf und Ab der Wellen und dem Verlauf der Jahreszeiten. Sie nehmen manchen Sturm in Kauf, ließen sich beuteln und in Zeiten der Schneeschmelze überschwemmen. Dabei würden sie immer runder und fester, als wüchsen ihnen vom bloßen Dasein die Kräfte zu. Viele ruhen sich auf ihnen aus oder zählen die eingewachsenen Jahre nach, Ring für Ring. Die Zeit ist älter, als man weiß. Am Meer und hoch oben in den Bergen kann man sich in sie einbetten und mit den Händen über sie streichen, sich in das Alter legen. Die Zeit macht alles mit. Wenn einer sie einteilen und benennen will, kann er, wenn es soweit ist, März sagen. Wenn sich der Mond mit der Närrin verbindet und die Flugnatter aus ihrem Schlaf weckt, dann stirbt sich's leicht. Eines Morgens war der alte Schäfer im grünen Schäferkleid mitsamt seinen niedrigen Wein tot. Es war ihm recht so, man sah es ihm an. Vertrauensseligkeit sei ein Erbe, sagte er immer. Er sagte es so, dass es wahr wurde. Man hört es an der Stimme, woher einer kommt. An der Sprache hört man, wohin einer will. Auch das waren seine Worte. Viel mehr hat der Schäfer im Laufe seines Lebens nicht gesagt. Er brauchte kaum Worte. Beim tiefen Stand der Sonne wechselte er mit seinen Tieren die Futterplätze. Nachts wachte er über den Schlaf seiner Tiere. Und die Tage vergingen wie von selbst. Die Worte schienen ihm fast alle entbehrlich. Als der Schäfer starb, war er glanzlos und klein geworden. Er kümmerte sich nicht mehr und ließ dem Frühjahr seinen Lauf. Das Grabmal des Schäfers ist der stillste und vielleicht auch der schönste Ort ihres Hauses. Eine Handvoll Gräser wächst drüber und manchmal bleibt sie eine Zeit lang bei ihm stehen, Gedanken verloren. Nur so, des Friedens willen. Sollte der Schäfer in Gestalt eines Vogels wiederkommen, wird es ein weißer Rabe sein, der die Herde begleitet und darauf achtet, dass keiner ins Abseits gerät. Weiße Raben sind Sonnenvögel und ihr Gedächtnis reicht weit vor die Zeit. Der Schäfer kannte die Geschichte der Vogelmenschen gut. Er kannte die Stellen, wo sie sich beim Sonnenaufgang trafen und Pech auslegten, um Spuren zu hinterlassen. Manch einem verklebten dabei die Flügel. Später sprach man dann vom abgestürzten Engeln oder von Pechvögeln. Aber die wirkliche Geschichte ist ganz anders. Wenn der Mond nordwärts steht und der Himmel wolkenlos ist, kann jeder erfahren, wie es wirklich war. Mit dem alten Schäfer machte sich auch die trächtige Henwen aus dem Staub und brach in das Kreisfeld ein. Dort gebar sie ein Weizenkorn und eine Biene. Von den Weizenfeldern wird noch zu hören sein, später im Jahr. Honig ist der Name des Landes geworden. Er ist dunkel und von herbem Geschmack. Bei der Ankunft der Schiffe erhalten alle eine Kostprobe als Gastgeschenk, mit der Bitte, die Arbeit der Bienen nicht zu stören. Im Innern des Landes werden am Agnistag die Märzbäder zubereitet. Für diejenigen, die durch die Kälte der Zeit ihre Erinnerung verloren haben, richten die Hebammen Salbeibäder ein, die morgens, mittags und abends mit kaltem Wasser besprengt werden. In ihrem Schutz kommt langsam die Vergangenheit wieder, nach und nach, bis hin zu jener, die so weit reicht, dass man nicht mehr darüber sagen kann. Der auslaufende Winter ist eine Reinigungszeit. Was sich löst, treibt durch die 11 Täler abwärts. März, der Sterbe- und Geburtsmonat. Im Morgengrauen legt sie Moos über die Gräber. Übers Jahr wird es zu einem Waldboden verwachsen und den Namen zudecken. Mit ihnen lässt sie die meisten ihrer Träume zurück. Wenn das Licht stärker wird, wird auch sie stärker. Mit wachen Sinnen macht sie sich auf den Weg und zieht mit der Spinnerin los, hinauf auf die Tanzberge. Dort wird jedes Jahr das Frühjahr der Gegend ausgerufen. Das macht reich genug. Sie wird heuer einen April haben, der hell auflacht und den ersten fruchtbaren Stern vom Himmel holt. Wenn es wird wie versprochen, wird sie endlich den Hirschen und Füchsen antworten können und die längst fälligen Hüpfschritte den Abhang hinunterschicken. Als die Menschheit begann, war ihr größter Wunsch, barfuß dabei zu sein. Es gefällt ihr, wie die Frauen ihre Kinder an ihre nackten Leiber binden. Und wenn die Zeit reif ist, sie losschicken. Es gefällt ihr, wie sie durch die Welt ziehen, mit einem Schutzengel um den Hals. Und wie ihre Bäuche mit dem Schlag der Trommeln tanzen. Als er sie in einer einzigen Nacht wegtrommelte und sie beim nächsten Mondwechsel noch immer unter dem Maulbeerbaum lag, wusste sie, dass sie dabei ist. Es waren ihr lange und kräftige Luftwurzeln gewachsen. Sie richtete sich ein in dem Zottelkleid der Großmütter und in den Trieben der Väter. Die Früchte der Mitgift werden sich noch zeigen. Noch ist es früh im Jahr, aber es drängt weiter. Die Ungeduld ist eine Märzgeborene. Schon als Kind feierte sie im März das ewige Leben, brach die Häuser auf und rief die Königinnen der Nachbarschaft alle zusammen. Sie durften sich schmücken und bekränzen und über alle Maßen glücklich sein. Sie leben noch heute. Es ginge friedlich zu bei ihnen, sagt sie. Das sei der Grund, warum von dort selten einer zurückkehre. Sie wechselten häufig ihre Körper, seien mal Tiere, mal Menschen, mal Pflanzen, mal Steine. Mal sei eine ein Paukenschlag, dann wieder ein Kieselstein oder ihr eigenes Kind. Es sei ganz wunderbar, einfach ein Stein zu sein und in der Sonne zu liegen. Sie kenne dies Vergnügen, sagt sie. Noch heute ziehe sie immer, wenn es ihr danach ist, zu den Kindern im März. Erleichtert baue sie in den länger werdenden Tagen Altar für Altar ab, schaffe Platz für die Zeichen der Stiere. Im April jammern die Kräfte dicht an der Erde. Es will heraus, komme was will. Der Mond der Pilger und dickleibigen Mädchen lässt sich nicht aufhalten. Der Aprilmond stärkt alle Rüsseltiere und wirft seinen Spiegel in die reißenden Flüsse. Wer im April geboren wird, springt in die Welt. Man sieht ihnen ihre lockere Ankunft ein Leben lang an. Sie erkennen sich untereinander an der Art der Flossen und wedeln sich zu. Das Geschlecht ist männlich. Dimitro soll er heißen. Laut buchstabiert sie seinen Namen vor sich hin. Dimitro. Nach so vielen Jahren bricht Griechenland, das männliche Land, wieder durch. Die Geburtsorte sind verlassen.